Ja, hallo Angela, grüß dich.
Hallo, lieber Sito.
Ja, erstmal danke, dass ich dich nach Jahren wieder interviewen darf. Vielen Dank.
Ja, freue mich auch.
Danke Sabine, die die Technik macht. Danke. Angela, unser Thema ist innere Ausrichtung und gesellschaftliche Machtstrukturen, wie beides unser Leben beeinflusst. Jetzt mal ganz allgemein, was verstehst du unter innerer Ausrichtung?
Kann ich so sagen, unter innerer Ausrichtung verstehe ich den Pfeil auf dem Navi. Also um mich herum ist die Landkarte, mit der muss ich mich orientieren und meine innere Ausrichtung ist, wo geht's hin? Also in welche Richtung geht's?
Aha. Ja, innere Ausrichtung heißt, die Ausrichtung geht auch nach innen.
Das kommt von innen.
Es kommt von
Das
innen.
kommt, das ist das ganz, ganz, ganz Wichtige, dass es von innen kommt. Wenn das von außen zu stark beeinflusst wird, dann ist es korrumpierbar. Dann wird es sehr schwierig.
Also innere Ausrichtung heißt, es ist eine bestimmte Stärke, innere Stärke oder Gesundheit oder wie soll man sagen?
Ja, einfach gesagt ist es mein Gewissen, aber es ist noch mehr. Weil es ist schon so, wenn man noch tiefer geht, wenn man sich berühren lässt, also wenn man viel fühlt, dann wird diese innere Ausrichtung klarer. Dann erkennt man immer mehr im Außen, man kann die Umgebung besser erkennen, so geht es mir. Also diese Landkarte, was ich jetzt anfangs Landkarte genannt habe, kann ich dann besser erkennen und dann kann ich mich noch klarer ausrichten. Und dazu muss ich aber immer wieder ganz tief nach innen. Genau.
Also
Ins
von
Fühlen.
innen,
Ins Fühlen, ja.
also von innen aus richtest du dich aus im Leben auf das, was dir wichtig ist und was dir am Herzen liegt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und da ist eine Ausgeglichenheit, eben das zu können in einem starken Maß, ne?
Na, ich würde sagen, das kann man trainieren und ich glaube, dass für jeden Menschen andere Methoden helfen, um diese innere Ausrichtung klar wahrzunehmen. Für mich ist es zum Beispiel sehr viel Natur, sehr viel Sport und sehr viel Musik. Also Musik machen, Lieder schreiben, das ist ein Weg, um klar zu werden innerlich, mich auszurichten. Genau.
Genau, und diese Klarheit benutzt du dann, um zum Beispiel im Äußeren, also wenn man da überhaupt eine Trennung machen will, um da eben auch klar zu sehen.
Erstmal ist es so, dass dann diese Ablenkung verschwindet, weil es gibt ja ziemlich viele Einflüsse, die an uns ziehen. Und es gibt auch Einflüsse, die versuchen uns zu manipulieren. Es gibt Einflüsse verschiedenster Art. Zwischenmenschliche Einflüsse von den Medien, einfach Krach in der Stadt, alles Mögliche. Und wenn ich Kunst mache, wenn ich Musik mache oder wenn ich in die Natur gehe, dann passiert ja als erstes, dass diese Einflüsse, dass die leise werden oder dass die in den Hintergrund treten und dass ich wieder fühlen kann, was für mich wichtig ist.
Okay. Und ja.
Dass ich unterscheiden kann, ob das, was ich denke, ob das von diesen Einflüssen kommt, weil vielleicht jemand anders das denkt oder weil jemand anders vielleicht sogar möchte, dass ich das denke. Oder ob ich das originär denke, ob das irgendwas Neues ist, was aus meiner Kreativität kommt oder weil ich irgendwas kombiniere und verstanden habe, ob es daher kommt, das kann ich ja nur dann wahrnehmen, wenn dieser Lärm zurücktritt. Sonst kann ich das ja gar nicht unterscheiden. Und da ist eben für mich der Weg, Kunst zu machen, Musik zu machen oder ja, wirklich in die Natur zu gehen.
Und Kunst sind Gemälde, die du machst?
Musik, in meinem Fall ist es eigentlich Musik. Also Kunst ist halt ein weiter Begriff. Auch Filme machen ist eine Kunstform. Das ist ja das, was ich beruflich mache, sind Filme, sind jetzt DVDs gewesen in der letzten Zeit oder YouTube-Geschichten. Und das ist ja auch eine Kunstform. Das kann man ja auf verschiedene Art machen. Also man kann es sehr journalistisch machen, man kann es auch gestalten und bildstark machen oder mit Musik und so weiter gestalten und das auch im Schnittplatz sitzen und das zusammenfügen, das ist eine Kunst. Also es ist auch eine Form, wo man rausfinden kann, was ist mir wichtig. Weil wenn ich einen Film mache, dann entscheide ich ja, was ich da reinnehme und was nicht. Und welche Geschichte ich erzähle und mit welchen Mitteln und welche Dinge ich vielleicht nicht wichtig finde. Was auch dahin führt, dass es keinen ganz neutralen Journalismus gibt. Weil immer, wenn ich was gestalte, dann erzähle ich was und beeinflusse das subjektiv. Und deswegen ist es auch eine Kunstform.
Ja, es ist Kunstform und es ist was Kreatives einfach, ne? Okay, du hast eben schon die Einflüsse von außen erwähnt. Was verstehst du alles darunter? Also andere Menschen, was sie uns sagen, aber auch die Medien, die uns, mit denen wir uns beschäftigen, wozu wir aber eben Ja sagen müssen, sonst setzen wir uns den Medien nicht unbedingt aus. Wie ist es mit den Einflüssen?
Ich glaube, dass diese ganzen äußeren Einflüsse was mit unseren Werten zu tun haben und dass wir in einer Gesellschaft leben, die bestimmte Werte hat und diese Werte sind durch äußere Einflüsse sehr stark beeinflusst. So. Hängt mit vielen Sachen zusammen. Ich glaube, die Medien spielen eine ganz große Rolle, weil die Medien uns teilweise unbewusst beeinflussen. Das heißt, wir kriegen ein Weltbild erzählt oder kriegen ein Weltbild ab, was uns gar nicht mehr bewusst ist. Und das ist dann, wenn man viele Medien, Mainstream-Medien konsumiert, kann es dahin führen, dass es wie so eine Art Matrix ist. Also wir sehen dann die Welt ein bisschen so, wie sie in den Medien erzählt wird. Und das, was tatsächlich wichtig ist oder tatsächlich geschieht und los ist, vielleicht auch gefährlich ist in der Welt, das sehen wir dann gar nicht. Das ist eigentlich eine Scheinwelt. So. Das kann ich anhand von Beispielen natürlich erzählen, wie sowas gemacht wird oder wie sowas entsteht. Weil das ist ganz vielen Menschen ja gar nicht bewusst. Und man denkt dann vielleicht so, ja, die Medien, die sind halt so ein bisschen verlogen, weil vielleicht mal ein Journalist lügt, weil vielleicht im Spiegel einer mal irgendwas geschrieben hat, weil er Geld verdienen wollte und so. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das Problem, es ist auch ein Problem. Aber das Problem ist sehr viel tiefer und sehr viel größer, als wir normalerweise wahrnehmen. Und da würde ich einfach mal ein Beispiel reinbringen, was sehr aktuell ist und was viele Menschen nicht kennen. Das ist diese Integrity Initiative, also Initiative für Integrität. Das ist ein internationales Netzwerk, welches offiziell dazu dienen soll, eine Desinformation durch Russland zu beseitigen oder dem entgegenzuwirken. So. Das Problem ist, dieses Netzwerk gibt sich als nicht staatlich aus und die Akteure sind also handeln verdeckt, also bleiben anonym. In verschiedenen Ländern sind die unterwegs und also zum Beispiel in Italien, in Spanien, in Deutschland gibt es auch eines. So. Und sie sagen, sie sind nicht staatlich, sind aber finanziert von Großbritannien, vom Außenministerium, vom Außenministerium der USA, von der NATO, punktuell von Facebook. Und personell sind halt Leute dort unterwegs vom Militär, aus NATO-Umgebung, von den Geheimdiensten, von MI6, solche Leute. Und die haben die Aufgabe, die Leute in den Ländern zu beeinflussen, dass die die richtige Meinung haben zum Thema Russland, verkürzt gesagt. So, warum ist es bekannt geworden? Weil Anonymous das ganze Dokumente geleakt hat, wo eben beschrieben steht, wie die arbeiten. Jetzt müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Presse gehen, wo das alles offengelegt wird und diskutiert wird, ja, um Gottes Willen, was ist denn da los? Und ein verdecktes Netzwerk und so weiter. Aber das bleibt aus. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Das heißt, so wird gearbeitet, aber wir erfahren es nicht. Es gibt nicht diese Absicht, in den Mainstream-Medien uns über solche Dinge zu informieren und das zu diskutieren oder eben bekannt zu machen. Und das ist das, was ich eigentlich mit Matrix meine, dass man es nicht erfährt, wenn man nicht selber sucht. So.
Ja, also es geht darum, zum Beispiel eben ein Feindbild aufzubauen, ne?
Ja, leider ja. Leider ja, weil was, die Frage ist, brauchen wir ein Netzwerk, welches eine Desinformation durch Russland verhindert? Nein. Wenn ich eine halbe Stunde lang irgendwelche Mainstream-Medien geguckt habe, dann muss ich mindestens eine halbe Stunde lang RT Deutsch gucken, der fehlende Part gucken, damit ich ein bisschen was verstehe. Ansonsten sollte ich es unbedingt lassen, so bei diesen internationalen Themen. Also je wichtiger das Thema und je mehr Geld dahinter steht, desto größer sind meistens die Lügen. So, und so ist es eigentlich. Also wir brauchen ja die Informationen aus allen Ländern. Ja. Und ja, es geht letztlich darum, Feindbilder aufzubauen, beziehungsweise Misstrauen aufzubauen, und das finde ich halt persönlich sehr schlimm, weil ich interessiere mich sehr für andere Länder, sehr für andere Kulturen. Ich bin im Herzen Ethnologin, ich habe deswegen auch unter anderem Ethnologie studiert, und ich finde halt, man sollte eigentlich voneinander lernen, von anderen Kulturen, und man sollte überall hinreisen können, sich die Länder anschauen können, und nicht Geschichten glauben, die aus Gründen von Macht und Geld erzählt werden und dann misstrauisch sein oder gar Leute hassen oder Kriege anfangen.
Ja, wobei gerade Russland, ich finde Russland als Feind zu sehen völlig absurd, weil selbst wenn man irgendwas mit Russland negativ sehen würde, also ein friedliches Europa ist nur mit Russland möglich. Also, und ich sehe es auch so, dass zum Beispiel Russland gar kein Interesse hat an irgendwelchen Verschwörungen gegen den Westen, sondern im Gegenteil, dass von Russland eigentlich eine sehr passive Politik ausgeht, die immer wieder versucht, auf die Partnerschaft hinzuweisen und Brücken zu bauen und Freundschaften aufzubauen. Aber da ist einfach keine Offenheit im Westen. Auf jeden Fall sieht es so aus in den Medien. Ich glaube, wenn man die Menschen fragt, ich glaube, es gibt auch Umfragen, die sagen, dass der allergrößte Teil der Menschen Frieden wollen. Und zwar Frieden in Europa und Frieden mit Russland.
Das glaube ich auch. Also ich sehe das genauso. Wenn man sich anguckt, wie die Rüstungsausgaben sind international und das vergleicht, dann sind die USA führend, und zwar extrem. Also wirklich, es ist so viel mehr Geld, was da ausgegeben wird für Rüstung. Und dann irgendwann kommt Russland. Es ist absurd. Also ist es wirklich absurd zu argumentieren, dass Russland uns bedroht oder so ein Gefühl zu erzeugen. Und das ist traurig. Und geht völlig an der Realität vorbei. Und ich glaube auch, dass die Menschen das überhaupt nicht wollen. Also niemand. Also hier bei uns will es niemand, in Russland will es bestimmt auch niemand. Die Menschen sind gar nicht so drauf. Und das, deswegen müssen wir also aufpassen, dass diese Meinungsmache dann nicht unbewusst anfängt, irgendwas zu machen. Und wenn es nur so ein Zweifel ist, was bei vielen Menschen dann entsteht, irgendwie so ein Hin und Her, dass sie einfach unsicher werden, dass sie irgendwie denken, ja, ich weiß nicht und naja und warum kommt jetzt wieder diese Information? Und das ist halt wichtig aufzupassen, welche Informationen kommen an, welche lasse ich rein und was mache ich damit? Gibt es da innen noch einen Pförtner, der das Ganze abgleicht? Oder nehme ich das zu mir wie Chips oder so Junkfood oder so? Dann wird es wirklich gefährlich. Ja. Weil dann ist es drin, dann muss man es wieder loswerden. Und das ist dann Arbeit. Weil dann wird das Weltbild beeinflusst und dann muss man dieses Weltbild aufräumen. Das ist dann wie Keller ausmisten, dann muss die Information wieder raus und das zieht und ruckt und dann braucht ein bisschen und neue Informationen rein und so. Wird besser gleich aufpassen. Ja.
Also meine persönliche Erfahrung ist, dass es mir sehr geholfen hat, erstmal ein Bild von den realen Machtverhältnissen selber zu haben. Nämlich, ich bin aufgewachsen mit dem Bild, die Amerikaner sind unsere Freunde, die haben uns vom Faschismus befreit und das stimmt vielleicht auch. Aber dass Amerika jetzt die Imperialmacht war, wie zum Beispiel Rom zu seiner Zeit, das muss man erstmal verstehen und auch die Mechanismen, wie das funktioniert, wie ein Land die ganze Welt beherrschen kann, nämlich zum Beispiel durchs Geldsystem, durch den Dollar als Währung für alle Bodenschätze. Und wenn man so einen Hintergrund hat, der auch gefestigt ist mit Wissen und Einsicht, dann kann man alle Informationen, die man bekommt, viel besser einordnen. Also so ist es mir gegangen. Wie ist es bei dir?
Ja, also erstmal finde ich es ganz wichtig, auch immer wieder sich klar zu machen, es geht hier um einige Menschen, einige wenige, die sehr viel Geld haben und noch mehr Geld haben wollen und denen geht es bestimmt auch nicht gut. Ich möchte nicht mit denen tauschen. Und es sind dann niemals die Amerikaner oder, also die Bevölkerung tickt völlig anders. Sondern das sind Machtstrukturen, die sind bei wenigen Leuten. Bei wenigen Amerikanern und bei wenigen anderen, die auch zusammen mit denen davon profitieren. So. Genau, in unseren Medien steht es ziemlich auf dem Kopf. Und deine Frage war jetzt, wie das bei mir war, wie sich das verändert hat? Oder was war nochmal genau die Frage?
Ja, also wie du die Machtstrukturen siehst. Also wo geht die größte Macht von aus in der Welt und welche Interessen stecken dahinter?
Naja.
Wie wird es? Also einmal eben, dass die Medien alle in eine Richtung gehen, dass also in den Medien die führenden Posten nur an Menschen vergeben werden, die ein bestimmtes Weltbild haben oder auf jeden Fall bereit sind, ein ganz bestimmtes Weltbild zu verbreiten. Ne?
Also ich denke mal, dass die Macht, also die imperiale Politik geht von den USA aus. Das mit Sicherheit. Und das sieht man ja auch am Militär, einfach an den Militärstützpunkten, die überall sind. So, wie es gemacht wird, also die Beeinflussung der Medien ist wirklich extrem. Also man kann Menschen über die Medien so beeinflussen, dass sie glauben, dass sie irgendwas wollen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Bei uns gibt es zum Beispiel, die Sendung Die Anstalt. Die haben 2014 mal eine ganz tolle Sendung gemacht zu den Medien und haben aufgezeigt, wie unsere Zeitungen und unsere Medien einfach vernetzt sind mit irgendwelchen transatlantischen Denkfabriken und Thinktanks und Vereinen und Transatlantikbrücke e.V. und so weiter. Atlantikbrücke e.V. Genau, und also diese Vernetzung aufgezeigt auf so einem Schaubild und ist total spannend, kann man im Internet auf YouTube finden. Genau, und diese Verbindungen. Genau, und das geht eben sogar weiter auf YouTube, dass man inzwischen findet man unter einer Sendung von RT Deutsch, dieser Sender wird von Russland finanziert. Und dann denke ich so, ja, dann könnte man ja auch irgendwie im Heute-Journal immer einblenden, Klaus Kleber ist in der Atlantikbrücke e.V. So, also dann schon konsequent. Dann können wir ja immer überall eine lange Erklärung posten, warum wer welchen Posten hat. Das, ja. Also es wird schon versucht, das auch im Internet zu kontrollieren, aber ich denke, im Internet wird es sehr schwierig, weil immer was Neues nachwächst und weil es viel zu viele Leute gibt, die schon merken, dass das nicht stimmt und ihre Sachen im Crowd finanzieren mit den Zuschauern und deswegen kann man da nicht so einfach kontrollieren, wie es weitergeht. Und das ist die große Chance.
Kannst du mal erklären, was diese Transatlantikbrücke oder dieser Verein ist, also und was das Ziel davon ist? Weil vielleicht sind vielleicht Menschen, die auch das erste Mal hören.
Ja, das sind verschiedene Vereine. Also ich denke, das Ziel ist es wirklich, die Machtverhältnisse so wie sie sind zu lassen und teilweise auszuweiten. Was ist eine imperiale Politik. Es gibt sehr viel Macht von den USA in den Ländern und wenn ein Ungleichgewicht da ist und wenn die Bodenschätze zu günstigen Konditionen für die USA transportiert, verkauft und so weiter werden, wenn das schon alles so ist und Ungerechtigkeit da ist, dann muss man die Ungerechtigkeit aufrechterhalten und allein das ist ja kostet Energie, es ist schwierig, weil es fällt einfach irgendwann auf. Das heißt, man muss ja ständig dagegen anarbeiten, dass es auffällt oder dass die Matrix einreißt. Und deswegen gibt es verschiedene Thinktanks und Vereine und Clubs und manche ganz bekannte wie Bilderberger und manche unbekannte, die ich auch nicht kenne. Oder was gibt es? Council of Foreign Relations gibt es noch. Also diese Vereine, wo sich Leute treffen und darüber sprechen, wie man das in Zukunft gestalten kann. Und das ist verbunden mit der ganzen Politik. So. Und man weiß auch, dass die Dinge teilweise langfristig geplant werden. Es gibt zum Beispiel von Wesley Clark, das ist ein ehemaliger Oberbefehlshaber in der NATO, der hat mal erzählt, dass ihm mitgeteilt wurde, welche Länder in den nächsten Jahren angegriffen werden sollen, was der Plan ist. Und der war, wenn ich es richtig verstanden habe, selber entsetzt. Das heißt, es geht um langfristige Pläne, die einfach gemacht werden. Und damit die Leute einfach das fressen und schlucken und irgendwie nicht merken, wird eben sehr viel vernetzt und Meinungsmacher gemacht. Und da gibt es auch ein tolles Buch von Mausfeld, Rainer Mausfeld, der die Warum schweigen Dilemma, und der beschreibt es so, dass in den Medien es gar nicht so ist, dass man den Leuten sagt, du darfst genau das nicht schreiben, hier ist die Vorschrift, sondern dass man wirklich schon spürt vorher, tickt der so? Oder tickt der anders? Passt der da rein? So grundsätzlich mal. Und dann sind in Chefposten einfach Leute, die diese Politik mittragen. Und die sitzen dann bei Anne Will in der Diskussionsrunde, irgendwie einer vom Spiegel, der dann den ganzen Abend verkauft, dass der Afghanistan-Krieg ganz wichtig ist und dass das unbedingt so sein muss. Und von der Sorte gibt es bei Anne Will natürlich dann drei. Und dann gibt es vielleicht einen, der Todenhöfer, der sitzt dann da und sagt, nein, das ist nicht sinnvoll, das ist ganz schlimm, das ist Krieg, das ist Gewaltspirale. Und der wird dann von den anderen dreien so lange platt geredet, bis er vielleicht einmal kurz emotional ist, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann steht in der Zeitung, peinliche Irgendwas-Sendung und der war emotional. Also so kann man es selber beobachten und selber erkennen eigentlich, so wird es gemacht.
Okay, ich möchte jemand erwähnen, der für mich sehr wichtig war, so als Toröffner, um zu sehen, was so geopolitisch, also die in der Welt die Machtverhältnisse, wie die sich gestalten. Das ist Dr. Daniele Ganser. Ich denke, der ist dir auch bekannt. Kannst du was zu ihm sagen?
Na, ich habe Illegale Kriege gelesen, das ist ein tolles Buch. Liegt bei mir auf dem Tisch, sehr verständlich geschrieben, so dass man wirklich versteht, worum es geht. Auch einen Vortrag angehört, sehr empfehlenswert, also wird einem vieles klar. Ja.
Ist es nicht so, dass eine bestimmte Offenheit da sein muss, um sich von den Medien beeinflussen zu lassen, nämlich indem man sie überhaupt konsumiert? Also ich selber schaue kein Fernsehen mehr, keine Nachrichten mehr, ich mache es Autoradio aus, wenn Nachrichten kommen, ich gucke nicht mehr in eine Mainstream-Zeitung. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das in gewisser Weise in der Hand habe, zu steuern, wie viel ich da mitbekomme oder nicht. Geht es dir auch so oder siehst du es irgendwie anders?
Ja, unbedingt. Also ich sehe es unbedingt so, dass ich entscheide, welche Medien ich konsumiere und was diese Medien mit mir machen. Ich kann dann auch selber aufpassen, wie das bei mir ankommt, was ich da lese, wie ich reagiere. Man muss dazu sagen, ich glaube, dass wir alle sehr stark immer noch mit den Mainstream-Medien zu tun haben, auch wenn wir sie überhaupt nicht mehr konsumieren. Und zwar einfach deswegen, weil andere Leute, mit denen wir in Kontakt sind, diese Medien konsumieren. Und zwar individuell als auch kollektiv. Also wir sind mit dieser kollektiven Meinung konfrontiert und wir sind individuell mit Leuten konfrontiert, die natürlich über bestimmte Länder, bestimmte Kulturen, bestimmte Situationen oder auch Kriege einfach Informationen glauben oder konsumiert haben, die wir selber gar nicht anschauen, aber wir sind trotzdem damit in Kontakt. Ich habe für mich herausgefunden, dass es dann gut ist, zu inspirieren, wie man es vielleicht anders sehen kann und auch Informationen reinzubringen, die vielleicht anders sind. Es macht aber nicht viel Sinn, direkt dagegen zu gehen. Aus verschiedenen Gründen, schon allein, weil das beim anderen eigentlich auslöst, dass sich eher verschließt. Und es geht ja immer darum, dass man gemeinsam was erforscht im Kontakt. Und wenn beide Leute was erforschen wollen, dann kann man darüber sprechen und wenn nicht, dann kann man was reingeben, was, also zum Beispiel in so einer Runde irgendwo abends, wo alle was trinken oder so, kann man was reingeben. Was vielleicht den einen oder anderen inspiriert, muss es dann aber auch wieder loslassen. Ja.
Ja, das jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch auf und ein, dass mir manchmal so geht, dass ich mit Leuten spreche und irgendwie anfange, offen meine Meinung zu sagen, eben die zum Beispiel in Bezug auf Russland. Und dann merke ich, dass da so ein ja so totales Missverständlichkeit aufkommt bei dem anderen, weil er da ein ganz anderes Bild hat. Und dann ja zieht man sich zurück. Also man kann nicht mehr offen kommunizieren. Man hat, okay, mit dem kann ich darüber nicht reden. Oder wie du sagst, man kann versuchen, vielleicht Anregungen reinzugeben. Aber im Grunde merkt man, dass das keinen Zweck hat. Also wird man indirekt eben auch von den Medien sehr beeinflusst, das stimmt.
Ja, es hat bestimmten Zweck, wenn man sich auf seine eigenen inneren Werte besinnt Ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, wie ich dir zugehört habe, ich könnte vielleicht in einer solchen Runde oder Situation sagen, ich finde, ich liebe es, andere Länder und Kulturen zu erforschen. Ich reise unglaublich gerne. Es ist für mich was total Wertvolles, dass wir von anderen Kulturen was lernen können, uns anschauen können, wie die anders sind als wir. Und deswegen finde ich es immer traurig und schade, wenn über ein anderes Land negativ oder einseitig berichtet wird oder irgendeine Form von Feindbild durch die Medienberichterstattung entsteht. Sowas zum Beispiel könnte ich in der Situation sagen. Dann weiß ich nicht, was passiert. Es kann eine Verwirrung passieren, es kann kurz Stille sein, aber ich bin dann nicht dagegen gegangen, gegen das, was der sagt, weil es hat, wenn der das gerade nicht erforschen will, in dem Moment wenig Sinn. Trotzdem habe ich aber vielleicht was angeboten. Und vielleicht gibt es dann zwei Leute, die sagen, krass, stimmt, ich habe so lange, Klaus Kleber geguckt und habe gerade gar keine Lust, nach Russland zu fliegen und das schöne Land kennenzulernen. Warum eigentlich nicht? So, und das ist ja dann auch schon was wert.
Wie siehst du die Friedensbewegung? Siehst du dich als Teil der Friedensbewegung?
Ja. Also ich sehe mich als Teil der Friedensbewegung. Ich finde die Friedensbewegung spannend. Ich sehe da auch einige Schwierigkeiten. Ich glaube, es wird versucht, die Friedensbewegung zu spalten in alle möglichen Lager, in rechts und links, und da stand irgendein falscher Mensch vielleicht vorne mit einer Flagge auf irgendeiner Montagsdemo und dann wird die ganze Demo gerät in Verruf. Diese Dinge sind, glaube ich, Absicht. Also man versucht, diese Friedensbewegung zu spalten. Das ist das eine, was ich wahrnehme. Dann sehe ich noch ein anderes Problem, nämlich dass es Menschen gibt in der Friedensbewegung, die sich selber aggressiv verhalten in ihrem Ausdruck, also in ihren Worten. Es gibt ja auch verbale Gewalt. Und manche gibt es auch, die ziemlich stark zum Beispiel die Bundeswehr angreifen mit ihren Worten oder Texten. Das finde ich nicht sinnvoll, weil ich das Problem eben ganz woanders sehe, nämlich in diesen Machtstrukturen und in den Lügen, in der Verbindung von Lüge und Gewalt. Da muss dann jeder selber gucken, was er beruflich macht und wo er seine Energie reingibt. So, das sind die Schwierigkeiten. Aber ich gucke mir die Friedensbewegung zurzeit sehr genau an und ich werde auch zu der Rammstein-Demo gehen und dort auch filmen, und da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt, was es daran zu berichten gibt. Am 29. Juni ist das.
Für Menschen, die nicht so informiert sind, also Friedensbewegung heißt überhaupt grundsätzlich alle Menschen, die für die eben Gewalt in jeder Form nicht in Frage kommt, die also Frieden wollen. Würdest du das auch sagen, das ist die Friedensbewegung, und die setzt sich dann wieder aus Menschen zusammen, die aktiv werden, die an bestimmten Demos teilnehmen und vielleicht aus Menschen, die einfach nur die innere Einstellung haben, ich möchte keinen Krieg, ich möchte auf jeden Fall Frieden. Oder wie definierst du Friedensbewegung?
Also ich für mich definiere es so, dass es wirklich Menschen sind, die Kriege ablehnen. Also die ganzen Kriege, die geführt werden, diese Machtpolitik, die das ablehnen, die Gewalt ablehnen, ja, genau. Da gibt es vielleicht Unterschiede, vielleicht gibt es eben Leute, die eben sagen, man muss, das ist gar nicht... Es darf keine Bundeswehr geben, oder es ist pazifistisch, wenn ich mich auch nicht wehre, wenn ich angegriffen werde. Und auf der Ebene werden dann manchmal merkwürdige Diskussionen geführt. Aber die gehen halt an der Realität vorbei. Also es wird manchmal auch versucht, die Friedensbewegung so hinzustellen. Und das ist aber ja nicht so. Also es geht ja wirklich darum, dass einfach eine strukturelle Gewalt, die von der Machtpolitik kommt, dass die beendet werden muss und dass sie nicht mehr zu Kriegen führen darf. Und das ist für mich die Friedensbewegung. Alle Menschen, die das ablehnen, die das nicht wollen, die den Frieden wollen, ist für mich die Friedensbewegung.
Siehst du da viele junge Menschen oder sind das eher die alten 68er, die da mitmachen?
Also mir geht's so, ich würde gerne mehr junge Menschen da sehen. Ganz ehrlich. Ich war neulich auch wieder auf einem Protest, da ging es um den Iran. Ich habe das gefilmt. Es hat jemand organisiert, der selber auch sagt, der ist so aus dieser, von diesen 68ern irgendwie sozialisiert. Und es ist halt ganz wertvoll und wichtig, dass es die Leute gibt. Und ich vermisse zum Teil die jungen Leute. Also klar, die sind auch da und vielleicht sind in Rammstein ganz viele junge Leute. Ich werde da hinfahren, ich weiß es noch nicht. Aber im Moment ist es so, dass ich die eher vermisse. Also ich habe ein bisschen Befürchtung, dass unsere Medien da immer noch gute Arbeit leisten und dass so Themen wie Afghanistan halt gar nicht im Bewusstsein sind. So, das ist ein Krieg, das war 2010 ein ganz, ganz schlimmer Krieg, es ist immer noch ein Krieg. Viele junge Leute wissen das nicht oder es ist einfach nicht so im Bewusstsein, was da eigentlich los ist. Und dann sind sie auch nicht dagegen. Dann gibt es Fridays for Future, dann regt man sich über den Klimawandel auf und alles wichtige Dinge grundsätzlich mal. Aber die Gefahr, die von Kriegen ausgeht, ist eigentlich halt sehr, sehr groß und muss halt gesehen werden. Und da vermisse ich die jungen Leute.
Okay, es ist ja auch so, dass in der letzten Zeit von Amerika oder von der NATO alle möglichen Verträge gekündigt worden sind, also Abrüstungsverträge und so weiter, und dass bestimmte Raketen, da die Mittelstreckenraketen oder Kurzstreckenraketen, dass die in Europa nicht stationiert sein dürfen und so weiter, da werden Sachen gekündigt, aber keiner reagiert eigentlich darauf, wie gefährlich das ist, weil vielleicht einfach das Wissen fehlt, worum es da geht. Hast du das mitverfolgt?
Zu wenig im Detail, um jetzt über diese Verträge irgendwie aufklären zu können. Das kann ich nicht. Aber ich weiß, dass sowas im Zusammenhang mit dem Iran auch gegeben hat. Und ich denke halt, das Problem in unseren Medien ist, dass auch die Zusammenhänge zu wenig erklärt werden, dass es sozusagen zerstückelt wird. Es wird dann immer eine kurze Geschichte erzählt, ohne Hintergrund und ohne Erklärung, warum. Und diese kurze Geschichte nehmen die Leute als Information auf, denken, sie sind informiert, aber weil der Zusammenhang fehlt, vergessen sie die Geschichte auch wieder. Und am nächsten Tag weiß man nicht mehr, was man am Vortag Spiegel Online gelesen hat, was da für Öltanker angegriffen wurden und warum und von wem. Und dann vergisst es wieder und dann kommt wieder was Neues. Und das ist das Problem, deswegen wissen wir diese Sachen nicht. Und dann müssen wir das halt gezielt uns raussuchen. In anderen Medien.
Okay, ich möchte nochmal zurück zur Friedensbewegung und überhaupt zur Auseinandersetzung. Also einerseits ist es eine Sache, einfach für Frieden zu sein und innerlich zu fühlen, ich möchte Frieden und mein Herz öffnet sich, wenn ich denke, die Völker leben friedlich miteinander. Und das andere ist eben aktiv werden. Und aktiv werden im Sinne von einen Gegner bekämpfen, der anderer Meinung ist oder andere Interessen hat oder eben durch strukturelle Macht eben bestimmte Machtstrukturen aufrecht erhält. Ist da nicht immer das Problem, wenn man sich einem Gegner stellt, dass man auf seine Ebene gezogen wird, dass man ihm erstens Aufmerksamkeit gibt und zweitens muss man die gleichen Waffen benutzen. Die hat man vielleicht nicht, aber man wird auf jeden Fall auf eine bestimmte Ebene gezogen und dass viele Menschen, die möchten das, glaube ich, nicht und bleiben dann lieber passiv. Also wie siehst du dieses Problem?
Ich sehe das Problem. Ich glaube, man sollte sich niemals auf eine Ebene runterziehen lassen. Und wenn man das fühlt, dann sollte man Vorsicht walten lassen und da nicht mitmachen. Im Endeffekt sind das Gewaltspiralen, auch verbale Gewaltspiralen gibt es ja. Weil du sagst, man muss dann die gleichen Methoden benutzen, ich glaube nicht, also um Gottes Willen keine Gewalt, nie. So, betreffend den Journalismus, aus dem ich ja komme als Filmemacherin, glaube ich, es gibt dunkle PR, es gibt helle PR und es gibt, also der Begriff neutraler Journalismus ist an sich schwierig. Weil, wie ich schon gesagt habe, wenn man etwas erzählt, tut man es mit Herzblut, man fühlt etwas und man erzählt darüber und manches stellt man in den Vordergrund und anderes entscheidet man wegzulassen in seinem Film und allein dadurch ist es schon nicht neutral. Wenn ich irgendwas erzähle, ist es nie neutral, weil ich irgendwas fühle, weil ich irgendwas transportiere. Es kann faktisch richtig sein, das ist ein wichtiger Punkt. Aber trotzdem ist es ja gefärbt von einer Absicht, die mich bewegt. Immer, alles im Leben. Wir sind keine neutralen Wesen, die einfach nichts bewegen. Das, so ist es nicht. Und das ist der Punkt. Und deswegen gibt es in meiner Wahrnehmung dunkle PR und helle PR. Und ich muss nicht die gleichen Methoden verwenden, die verwendet werden oder die Menschen verwenden, die hier Unheil anrichten. Nämlich dunkle PR, nämlich Verwirrung, Kriegspropaganda. Dinge weglassen, Dinge zerstückelt erzählen, dass ich sie nicht verstehe und so weiter. So, das nicht. Ich kann aber zum Beispiel über etwas berichten, was zu wenig bekannt ist, damit es verstanden wird. Ich kann etwas filmen, was zu wenig bekannt ist. Und ich kann selber erzählen, warum ich das filme. Also vlogge ich zum Beispiel. Das ist auch nicht neutral. Das bin ja ich. Mich bewegt das. Ich gehe dahin. So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir nie einfach neutral sind, wenn wir irgendwie was arbeiten, wenn wir in irgendeiner Firma sind. Wir investieren unsere Energie und wir haben, jeder hat die Macht zu entscheiden, wohin investiere ich meine eigene Energie. Und wenn ich meine eigene Energie in ein Rüstungsunternehmen investiere, den ganzen Tag und dann vielleicht am Abend, ich weiß es nicht, 10 Euro an Amnesty International spende oder so, dann ist es irgendwann absurd, weil dann ist es vereinfacht ausgedrückt, als würde ich bei einem Umzug meine Kartons in den Laster tragen und dann verwirrt wieder aus dem Laster nehmen und wieder in die Wohnung stellen. Und dann geht das so hin und her. Das heißt, dann bin ich nicht klar, wie ich meine Energie einsetze. Und das ist vielen Menschen, glaube ich, nicht so bewusst und die denken, wir sind neutral, das sind wir nicht. Und darüber hat jeder Macht. Das heißt, ich muss nicht gegen irgendwas gehen oder gegen jemanden gehen. Das ist gar nicht sinnvoll. Also meistens, eigentlich ist es nie sinnvoll. Sondern ich muss was Neues machen. Und ich muss beobachten, wo ich meine Energie reinstecke, was damit wirklich passiert mit meiner Energie. Und wenn das nicht mit meinen Zielen übereinstimmt, dann muss ich weggehen und sie woanders investieren. Ja.
Also es ist möglich, Klarheit zu haben und zum Beispiel Machtstrukturen zu sehen, aber im Herzen zu bleiben. Also du hast jetzt auch öfters deine Hand auf dein Herz gelegt, also das ist möglich.
Das ist ganz wichtig, das ist auf jeden Fall möglich und ich würde sogar empfehlen, zu gucken, ob ich vorher in meinem Herzen ankommen kann, bevor ich mich mit Machtstrukturen intensiv beschäftige. Weil dann bin ich bei mir, dann kann ich mein inneres Navi anschmeißen und dann kann ich diese Information auswerten. Wenn ich gar nicht in meinem Herzen bin, sondern vielleicht unter irgendwas leide oder vor irgendwas große Angst habe, von meinem Chef, beim Medienkonzern, der mich gleich feuert und dann sowas anschaue und mir das aber gar nicht bewusst ist, dann fahren wahrscheinlich meine eigenen Abwehrmechanismen hoch und dann sage ich so, Verschwörungstheoretiker, das ist Blödsinn. Oder? Dann geht gar nichts weiter so. Das heißt, ich muss erst ins Fühlen am besten und mich dann mit diesem Thema oder mit einer unbequemen Nachrichtensendung auf KenFM oder wo ich auch immer gucke, beschäftigen, damit ich das dann auswerten kann.
Fällt Frauen das lieber leichter, also aus dem Herzen heraus zu leben und zu eben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen es ein bisschen anders von der Reihenfolge her. So. Vielleicht ist das, was ich beschrieben habe, auch ein weiblicher Weg. Das kann sein. Vielleicht Männer sind ja sehr analytisch oft und also nehme ich so wahr und dann werden die Dinge so strukturiert und Schritt für Schritt angegangen. Und das weibliche Prinzip will vielleicht erst den Überblick. Und wenn der Überblick aber ganz schlimm ist, dann ist es schon gut, wenn ich vorher dafür sorge, dass es mir aber gut geht. Sonst ist dieser Überblick vielleicht zu viel. Also ich denke, wir gehen sehr unterschiedlich damit um, aber es ist halt niemand leichter als der andere.
Wobei, jeder hat ja seine männliche und weibliche Seite. Also,
also man braucht ja auch beides. Das, so die Tibeter sagen ja auch, die nennen das Weisheit und Methode. Also Zusammenhänge oder alles strukturieren und Schritt für Schritt. Und das eine funktioniert ja ohne das andere überhaupt nicht. Also die Idee ist, dass jeder das in sich hat. Aber ich sehe schon also in der Welt, dass Frauen so ein bisschen anders Dinge angehen als Männer. Wir sind schon unterschiedlich und das ist ja auch schön.
Gut, ist es möglich, Menschen etwas generell zu raten? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte auch Frieden, ich möchte mich auch richtig informieren, ich möchte auch aus dem Herzen heraus verstehen, kannst du da generell einen Rat geben? Wie anfangen, worauf achten?
Also ich für mich würde sagen, Liebe und Selbstermächtigung. Das heißt, dass ich in der Liebe bin, aber nicht nur, sondern dass ich mich selbst ermächtige, anders zu sein, anders zu denken, zu fühlen als die Mehrheit. Weil viele Dinge, die den Frieden fördern, sind zurzeit nicht mehrheitsfähig. So. Und dann ist es halt gut, wenn man für sich damit klarkommt, dass man vielleicht irgendwas sieht oder eine Meinung hat, die nicht so beliebt ist und nicht mehrheitsfähig ist und dass man dann auch Sand im Getriebe ist. Dass man im Arbeitsplatz Dinge anspricht, dass man vielleicht entscheidet, irgendwas nicht mitzumachen, dass man bei seiner Wahrheit bleibt und nicht die Lüge mitspielt und so weiter. Und das ist Selbstermächtigung. Und das hat halt sehr viel zu tun mit der Individualität, weil wir sind individuell, sehr individuell. Und wenn man einen Menschen liebt, dann liebt man ja das Individuelle. Ganz besonders. Man liebt ja nicht einen Menschen, weil er funktioniert oder weil er irgendwas Tolles mitmacht oder weil er so erfolgreich ist. Sondern man liebt ganz besonders ja genau das Individuelle, was nur dieser eine Mensch hat. Immer. Es betrifft, egal wen man liebt, Mann, Frau, Kinder, Familie, Freunde, ist es so. Und diese Individualität, die hat in unserer Gesellschaft, das sind wir diese Werte, im Moment nicht den Stellenwert, den sie eigentlich hat, den sie für mich hat. Weil ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich eine Lösung ist, auf dem Weg, all diese Schwierigkeiten zu lösen. Weil eben jeder Mensch individuell ist. Und diese Selbstermächtigung ist, dass ich mich mit meiner Individualität wieder verbinde. Dass ich das reingebe, was ich denke und fühle. Dass ich dabei bleibe, dass ich das mich nicht verbiegen lasse, manipulieren lasse. Und dass ich gucke, wo ich beruflich meine Energie reingebe. So.
Ja, würdest du sagen, ein sicheres Zeichen ist, wenn man sich mit einem Mensch zu Hause fühlt, dass das ein sicheres Zeichen dafür ist, dass Resonanz da ist und Offenheit.
Ja, wenn ich mich mit den Menschen zu Hause fühle, ja, dann ist da Resonanz und ist da Offenheit. Ja.
Du hast eben oder vorhin auch gesagt, dass du gerne reist. Bist du zum Beispiel schon in Russland gewesen?
Nein, in Russland war ich noch nicht.
Okay.
Ich war in China. Ich war zweimal so 4 Wochen in China, habe da gedreht. Das war ganz am Anfang, also meine ersten Auslandsdrehs. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass es auch schwierig ist, neutral erzählte Geschichten im deutschen Fernsehen zu platzieren, schon damals. Weil wir aus der Sicht von chinesischen Protagonisten berichten wollten. Verkehrspolizei beim ersten Mal. Und diese Perspektive fand die Redaktion ganz toll und die waren begeistert von der Idee und so weiter. Und als wir vor Ort waren, kam, ich weiß nicht woher, irgendwie der Deckel drauf und es hieß plötzlich, auweia, chinesische Protagonisten, oje, bitte schmeißt alles um, versucht das Ganze mit irgendwelchen deutschen Leuten, die dort zufällig leben, zu erzählen. Was gar nicht ging, weil es ging um die Verkehrspolizei, also man konnte so schnell das gar nicht ändern. Das habe ich lange gar nicht verstanden, was da los war. Und im Nachhinein sehe ich es halt so, dass wenn ich aus der Sicht von Leuten etwas erzähle, dann ist es die Perspektive, dann wechselt der Zuschauer die Perspektive und guckt die Welt aus der Sicht von chinesischen uniformierten Polizisten an. Und meine Vermutung ist, dass das nicht gewünscht war in dieser neutralen Form. Es gibt ganz viele Geschichten über irgendwelche amerikanischen Cops, die irgendwo unterwegs sind, aber das, was in Shanghai los ist in der Verkehrspolizei, das haben wir damals gedreht, aber das kam nicht im deutschen Fernsehen.
Gibt es ein Projekt von dir, über das du gerne sprechen würdest, so als Beispiel, was vielleicht auch erfolgreich war oder auch für dich vom Herzen irgendwie wichtig war oder ist?
Okay. Ja, schon. Also ich habe mir dann viele Gedanken gemacht, wie man unabhängig produzieren kann. Und wir haben dann DVDs produziert und haben die Crowdfunding ist eigentlich übertrieben. Wir haben mit Vorbestellungen gearbeitet. Wir haben also bekannt gegeben, dass wir das machen. Und gesagt, wenn so und so viele Leute das bestellen, dann können wir es auch umsetzen. Und das haben wir bei verschiedenen Themen so gemacht. Das haben wir, Politik einer neuen Zeit ist ein Film, da geht es um die Violetten. Andere DVD ist eine neue Liebeskultur, da geht es um Mann und Frau. Und so die Heilung von diesen alten Verletzungen zwischen Männern und Frauen, und zwar kollektiv, ist da alles die Menschen bis heute beeinflusst und am Lieben hindert und wie man das in Heilung bringen kann. Das war ein ganz toller Kongress. Und den haben wir gefilmt. Und der Film über Tibet, den ich gemacht habe, den haben wir dann letztlich auch über Vorbestellungen der DVD geschnitten und fertiggestellt. Da war es auch dieses Prinzip. Genau.
Gibt es die Möglichkeit im Internet Videos von dir anzusehen, die du gemacht hast, und wie findet man die?
Die findet man, wenn man jetzt sich für die Filme, für die Dokus interessiert, auf meiner Seite angelamar.de unter Film. Da sind ganz viele Ausschnitte aus Dokus. So. Mein aktuelles Projekt ist jetzt ein neuer Kanal auf YouTube, nämlich Neues Miteinander TV. Und der ist befasst sich sehr viel mit dem Thema Frieden, und den findet man einfach auf YouTube. Ja.
Okay. Ja, gibt es für dich noch was, worüber du jetzt zu unserem Thema sprechen möchtest?
Kurz überlegen. Vielleicht wirklich nochmal diese eine Inspiration, das Thema Kreativität. Wir sind unglaublich kreative Wesen. Ich glaube, dass wir das schon in der Schulzeit ein bisschen abtrainiert bekommen, dass wir lernen, dass man uns informiert von oben, dass wir das dann auswendig lernen oder irgendwie im Kopf verarbeiten und dann auf Knopfdruck wieder wiedergeben. Und ich glaube, dass uns das sehr geprägt hat. So. Und es ist aber ja eigentlich genau umgekehrt. Wir sind kreative Wesen, das heißt, wir gestalten die Welt. Also jeder gestaltet seine Welt, jeder beeinflusst die anderen Menschen, jeder spricht mit anderen Leuten. Und wenn wir glauben, dass wir machtlos sind, das stimmt einfach nicht. Und das ist eben auch so mein Appell, wenn man so will. Also es lohnt sich schon, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Auch wenn das teilweise jetzt, worüber wir gesprochen haben, keine so schönen Themen sind. Aber ich finde, es ist unbedingt notwendig, sich damit zu beschäftigen, damit man den Keller ausmisten kann. Also diese Fehlinformationen aus den 90er Jahren, als ich Teenager war und über den Irakkrieg irgendwas gehört habe in der Tagesschau, muss ich erstmal raus. So, dann ist ausgemistet und dann kann ich spüren, was ich in die Welt bringen will. Da gibt es einen Zusammenhang. Wenn diese Störfelder, wenn ich das alles weiter plätschern lasse und irgendwie so mitschneide aus Versehen, dann muss ich erst aufräumen. Also sonst bin ich kreativ blockiert. Also Kreativität ist wirklich diese Selbstermächtigung. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz starke Kraft. Wenn wir das mit der Liebe verbinden, dann können wir was verändern, und zwar jeder. Immer, überall, egal wo wir gerade sind.
Ja, wodurch passiert Veränderung? Durch die Menschen, die eben offen sind für Neues und für neue Visionen und für neue Sichtweisen und andere Sichtweisen, und indem sie darüber reden? Oder wie passiert das Neue?
Gut, durch Bewusstsein, durch Bewusstheit von jedem Einzelnen. Von absolut jedem Einzelnen. Wenn ich anfange, Dinge zu hinterfragen, ich bin in keiner Firma, ich bin selbstständig, aber wenn ich in meiner Firma anfange zu hinterfragen, wer kauft was von wem, wer profitiert und wofür genau mache ich hier eigentlich PR, dann ist es der Anfang. Weil wenn das in meinem Bewusstsein ist, dann spürt mein Kollege, dass ich sowas gedacht habe, und erzählt mir seinen Gedanken über einen anderen Zusammenhang. Und so fängt es an, dann ist da Bewusstheit, und vielleicht verändert diese Bewusstheit in dieser Firma schon irgendwas. Das heißt, ich muss gar nicht warten, ob irgendwo aufgeschlossene Leute sind oder alternative Leute, das ist völlig egal. Ich kann einfach entscheiden, dass ich meine Dinge fühle und denke und sage, obwohl sie vielleicht Sand im Getriebe sind, obwohl sie nicht mehrheitsfähig sind, unbequem sind und so weiter. Ich kann einfach entscheiden, dass sie aber wahr sind für mich und dass ich weiter forsche. Das ist Bewusstsein, und so fängt es an. So fängt jede Veränderung an, glaube ich.
Ja, und dann ist es am besten, wenn das aus dem Herzen heraus passiert, ne? Also mit einer bestimmten liebevollen Energie, nicht einfach vom Kopf her belehrend, weil das wird dann ganz anders aufgenommen. Dann passiert wirklicher Kontakt, wenn ich auch sage, was ich dabei fühle.
Das ist ja auch wieder eben, wir sind alle betroffen. Wenn ich was verändern will in der Welt, ist es gut zu wissen, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Das ist ganz wichtig, das auch für sich klar zu machen. dass ich nicht einfach in die Welt rausgehe und irgendwas aufräume, was da irgendwie nicht stimmt, und mich selber rauslasse. Dann fehlt das Herz. Dann fehlt auch meine Betroffenheit und meine Liebe zum Leben. Und die brauche ich, weil ich dadurch mich verändere, weil ich selber wachse. Und weil andere Menschen mich dann spüren können. Das ist ja der Kontakt. Und dann kann ich zusammen was erforschen und dann entsteht neue Bewusstheit. Also wenn ich im Herzen bin, kann ich einen anderen Menschen erreichen.
Siehst du es auch so, dass es quasi zur Individualität der einzelnen Menschen gehört, ob sie neigen dazu, vielleicht inaktiv zu bleiben, das nur für sich zu spüren und mit sich selber auszumachen, und andere Menschen haben den Impuls, damit nach außen zu gehen und vielleicht nicht nur den Impuls, sondern auch die Fähigkeit dazu, das rüberzubringen, wie zum Beispiel du. Und würdest du sagen, da gibt's keine Werturteil, die einen sind mehr wert oder die anderen, sondern das ist einfach so?
Ja, das ist bestimmt so. Bewerten würde ich das auf keinen Fall. Ich komme selber immer mehr so ein bisschen dahin zu sagen, dass jeder ein bisschen was von beiden braucht. Also wenn ich sage, ich mache alles ausschließlich in mir, mit mir aus, weil wenn ich mich selbst verändere, verändert sich die Welt. Stimmt. Es stimmt. Es kann nur sein, dass ich dann irgendwie vielleicht in mir selbst schöne Dinge erfahre oder ein bisschen Weltflucht betreibe und andere ganz wichtige Sachen vielleicht gar nicht mitkriege, weil ich einfach das gar nicht mehr, damit gar nicht in Kontakt bin, und dann kann ich auch den anderen Menschen, denen ich eigentlich helfen wollte, gar nicht helfen. Umgekehrt, wenn ich es nur im Außen verändere, funktioniert nicht, weil dann eben die Liebe fehlt und diese Betroffenheit. Und wenn ich anfange, im Außen was zu verändern, dann wird es auf mich zurückwirken und ich werde mit meinen Themen konfrontiert. Es wird mich berühren. Es wird mich vielleicht traurig machen. Und ich werde in irgendwelche Prozesse kommen oder ich werde Angst haben oder denken, oh weia, ich bin der Einzige, der so denkt. Ich bin jetzt alleine oder irgendwas. Und diese Prozesse haben mit mir zu tun. Und da muss ich im Innen ausmisten. Deswegen, das hängt zusammen.
Du hast Ängste erwähnt. Kennst du ein Rezept, mit diesen Ängsten umzugehen? Zum Beispiel die Angst, ich zeige mich jetzt so, eine bestimmte politische Einstellung vielleicht. Dadurch mache ich mich angreifbar, hast du solche Ängste oder was kann man damit machen mit solchen Ängsten? Einfach nur fühlen oder,
Also als erstes würde ich sagen, sich vertraute Menschen suchen oder einen vertrauten Menschen, mit dem man sich darüber austauschen kann. Das halte ich selber für sehr wichtig, für mich ist es wichtig. Also ich habe solche Menschen, liebe Freunde um mich herum, und ohne die geht's sehr schwer, weiß nicht wie. Und die kann man auch finden, aber ja auch nur, wenn man dazu steht, was man fühlt. Weil dann taucht man auf, dann wird man ja auch sichtbar und dann findet man ja auch andere Menschen. Diese Verbindung halte ich für ganz wichtig. Und vorher noch ist, dass ich überhaupt diese Angst spüre. Weil es kann sein, dass ich ja nur etwas denke, dass ich einen Gedanken habe. Ich denke, ich könnte ja das und das mal analysieren und online stellen oder so. Und das ist, wenn ich dann irgendwie eine Angst habe, die zeigt sich aber nicht so richtig, sondern die sagt vielleicht irgendwie so, oh, ob das wohl eine gute Idee ist, wenn du jetzt dieses Thema besprichst, was weiß ich, das macht nur, keine Ahnung, das machen nur Männer oder das kommt bestimmt doof oder irgend sowas. Und dann merke ich vielleicht gar nicht, dass ich Angst habe. Dann glaube ich vielleicht, ja, diese Stimme, die das gesagt hat, hat wahrscheinlich recht und macht dann nicht weiter. Das wäre schlecht. Also der Tipp ist sozusagen zu gucken, immer wenn mich irgendwas bremst, ausbremst und wenn da irgendwas ist, zu gucken, ist das eine sinnvolle Überlegung oder habe ich einfach nur Angst? Und wenn ja, wovor habe ich denn gerade Angst? Also Ängste wahrnehmen ist das Wichtigste.
Ja, unser Thema ist ja eben Macht und Machtstrukturen und gesellschaftliche Macht und die geht ja auch von den politischen Parteien aus. Wie siehst du die momentane Parteienlandschaft und siehst du da jemanden, der Friedensbewegung zugeordnet werden könnte?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke erstmal, ich sehe in den Parteien das gleiche Problem wie überall, was ich versucht habe zu beschreiben. Da sind Menschen in einem System drin und teilweise versäumen die dann, sich diese Gewissensfrage zu stellen. Also diese innere Linie, die man ja spürt, diesen inneren Kompass. Gehe ich da jetzt drüber? Mache ich jetzt mit? Oder muss ich an dem Punkt einfach raus? Entweder indem ich sage, was ich denke, oder indem ich, wenn das da nicht möglich ist, mich verabschiede. Und diese Parteien, diese großen etablierten Parteien sind einfach korrumpiert. Und die Leute, wenn man denen dann zuhört, ich habe so ein bisschen mal die Bundestagsdebatte analysiert zu dem neuen Mandat für den Afghanistan-Krieg, und da habe ich gemerkt, manche, CDU war das, Politiker sprechen dann gar nicht mit dem Volk, sondern die erzählen dann irgendwas, die verteidigen sich dann, ja, aber wir tun doch schon so viel und da sind ja so viele Soldaten oder irgendwas, sagen was, verteidigen sich und adressieren eigentlich die NATO und erklären, dass wir doch schon uns so große Mühe geben. Also wie so ein höriger Schüler oder irgend sowas. Und dann denkt man sich schon so, okay, das ist eine Partei und das ist einfach korrumpiert. Das ist durch, das kann man nicht mehr wählen. Das sehe ich so. Und diese Tendenzen gibt es auch bei kleineren Parteien. Da ist es dann, muss man dann genau schauen, ist es schon so, warum entscheiden manche Politiker in der Partei so und warum werden da bestimmte Leute rausgemobbt und warum spaltet sich das? Das kann man selber beobachten. Das ist schwierig, das dann immer einzuschätzen. Und ich selber für mich glaube halt, dass der Wandel schon sehr grundlegend sein muss, dass wir also ein Demokratieproblem haben, eben wegen dieser Hörigkeit und diesem korrupten Verhalten der Politiker. Und dieses Demokratieproblem kann man nur lösen, indem wir wieder wirklich demokratisch sind, indem wir basisdemokratisch sind, indem wir auch andere Abstimmungsmöglichkeiten im Land haben. Und mit einer Partei, wenn man das angeht, dann dürfen die Leute in der Partei nicht korrumpierbar sein. Und ich finde, es gibt ganz tolle Parteien, aber die sind klein, die sind jung, werden nicht von der Mainstream-Presse unterstützt. Die muss man selber recherchieren und es gibt auch Demokratieparteien. Es gibt zu allen Themen gibt es Parteien. Also da muss man dann gucken, was ist mir am wichtigsten. Und ich glaube nicht, dass da die Stimme verpufft. Ich glaube, dass genau dann die Veränderung möglich wird, wenn wir aufhören, die alten Parteien zu wählen und wenn wir uns für was Neues entscheiden.
Aber ist es nicht so, dass die Linke als einzige Partei gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland ist? Ist das nicht ein Hinweis oder geht das nicht in Richtung Friedensbewegung?
Ach, das geht bestimmt in Richtung Friedensbewegung. Es gibt auch ganz tolle Arbeit von Abgeordneten, die bestimmte Sachen dann recherchieren. Auch in Bezug auf Venezuela hat das jemand gemacht und dann auch auf einer Demo gesprochen, die man dann im Netz nachlesen kann bei der Linken. Das ist total interessant. So. Aber ich würde nicht sagen, die Linke ist die einzige Partei, die gegen Kriege ist. Das stimmt nicht. Also es gibt andere Parteien, die auch gegen die Kriege sind.
Ja, also andere, kleinere Parteien. Aber die einzige Partei im Bundestag, die gegen Krieg ist, ne?
Ja, ich habe es analysiert, das Mandat, das letzte Mandat für Afghanistan, da hat die Linke und die AfD geschlossen gesagt, dass sie dagegen sind. ich mag die AfD nicht, aber sie waren geschlossen dagegen. Und bei den anderen Parteien, die waren alle für das Mandat, wobei bei manchen halt in der Partei Unstimmigkeiten waren und bei anderen nicht.
Okay. Siehst du die NATO als Verteidigungsbündnis oder als Angriffsbündnis?
Als Angriffsbündnis. Also ganz klar, ganz klar. Und ich sehe die Kriege, die illegal gestartet werden, als Angriffskriege.
Und was müsste passieren, damit zum Beispiel Deutschland aus der NATO austreten würde oder aus dem militärischen Teil dieses Bündnisses, wenn das ginge?
Aufklärung. Bitte mehr Menschen wie Daniele Ganser, also Menschen, die Ahnung haben, die wegen ihrem Beruf Ahnung haben, ob das Historiker sind oder Leute aus dem Militär oder Politologen oder Soziologen und die mit diesem Gebiet, mit diesem Thema konfrontiert sind, beruflich, und dann nicht einknicken, sondern dann einfach sagen, so nicht. Und es braucht Aufklärung. Es braucht unbedingt Aufklärung. Weil die Leute müssen es einfach verstehen. Wenn man es nicht versteht, dann kann man darüber nicht dazu nichts sagen und das nicht sehen und auch nicht entscheiden. Und es braucht also bitte unbedingt Aufklärung. Und dann braucht es eben Bewusstheit, Bewusstsein und auch diese, dann eben auch diese Rückverbindung mit dem Inneren, wo man ja weiß, dass das ein Krieg nie die Lösung ist.
Ja, und es braucht Klarheit und Stärke, das so eben nach außen zu bringen, wie du jetzt zum Beispiel.
Braucht es von allen Menschen, jeder da, wo er steht. Weil irgendwas kriegt jeder mit. Irgendwas erlebt jeder. Irgendwas, was er selber durchschaut, erlebt heutzutage jeder. Es gibt genug schräge Dinge in der Welt. Jeder ist mit irgendwas konfrontiert, was er selber sehen und durchschauen kann. Und das kann jeder aussprechen. Und das wäre richtig gut. Das wünsche ich mir.
Wie passiert wirklicher Austausch zwischen den Menschen? Also, man kann ja seine Meinung sagen, aber da ist ja auch dann auch am besten eine Offenheit für den anderen zu verstehen und vielleicht auch zu fühlen, wo steht er und welche Worte finde ich für ihn oder mit ihm zu kommunizieren und wie erlebst du das? Was fördert wirklich einen Austausch?
Durch Liebe. Wirklich. Will ich demjenigen was Gutes tun von Herzen? Kann ich den spüren? Will ich demjenigen unterstützen? Das ist die Grundlage. Dann kann ich kommunizieren, dann kann ich ein Angebot machen, dann kann ich was anbieten, kann ich was reingeben, kann ich das spielerisch vielleicht sogar, vielleicht sage ich irgendwas, einen Spruch, was ein Gefühl von mir oder ein Erlebnis oder. Es gibt auch Menschen, die mit Humor oder Sarkasmus klarkommen oder mit irgendwas, was ich in der Anstalt gesehen habe. So, wenn ich, also das ist die Voraussetzung. Das brauche ich zuerst. Ich muss erst den anderen spüren. Und dann geht das hin und her. Dann biete ich was an, dann kommt was zurück und dann merke ich, gibt es da einen Austausch oder möchte der Mensch das gerade überhaupt nicht? Falls derjenige das gerade nicht will, würde es ja auch gar nichts nutzen, darüber weiter zu sprechen. Dann muss ich andere Kanäle nutzen. Dann mache ich irgendwas anderes. Ja.
Es gibt noch einen Punkt, über den ich gerne auch aufklären möchte, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wo aber der Daniele Ganser oft darauf hinweist, das ist die UNO-Charta des Gewaltverbotes. Also es sind ja fast alle Länder in der UNO, außer so ein paar kleinen wie der Vatikan zum Beispiel, und die haben alle unterschrieben, dass sie gegen Gewalt sind, also gegen kriegerische Auseinandersetzungen, sei es jetzt eben Krieg von außen oder Destabilisierung eines Landes von innen. Also im Grunde ist jeder Krieg, der nicht von der UNO, nicht von der UNO sanktioniert ist, ist illegal.
Jeder Krieg, der nicht von der UNO erlaubt ist, wo es nicht ein Mandat von der UNO gibt, ist illegal. Das meinst du, ne?
Ja,
das genau. Ist so, ja.
Und eben Deutschland hat an mehreren illegalen Kriegen auch schon aktiv, mehr oder weniger aktiv teilgenommen. Ne? Das ist auch Tatsache.
Ja, ja. Der Krieg, also erstmal, das ist extrem wichtig natürlich. Jetzt, wo du das gesagt hast, wird mir auch nochmal klar, das ist ja auch das, was alle Menschen fühlen. Das steht Gott sei Dank in der UNO-Charta und wir können uns auf sie bitte auch wieder berufen. Und das ist ja zugleich auch das, was alle Menschen fühlen. Also die Menschen wollen keinen Krieg. Die Menschen, die hier Parteien wählen, die uns in den Afghanistan-Krieg geschickt haben, sehen nicht, dass es ein Krieg ist. Da ist so viel Verwirrung. Keiner will das. Niemand will das. Wenn diese Bilder, wenn was da vom Irak, dieses Collateral Murder, da was bei WikiLeaks geleakt wurde, wenn Leute sowas sehen, niemand will das. Das ist fürchterlich. So. Und die UNO-Charta, die bringt das zum Ausdruck, weil es einfach falsch ist, weil das wirklich niemand will. Und zum Beispiel Afghanistan, der Anfang 2001, das habe ich für mich nochmal recherchiert, hatte auch kein Mandat vom Bundestag, weil die KSK-Soldaten, also die ersten Soldaten, die man hingeschickt hat, schon im Oktober nach Afghanistan gegangen sind. Von der Spezialeinheit. Also die waren da nicht Brunnengraben, das KSK. So. Und die sind im Oktober hin. Und die Abstimmung im Bundestag war im November. Das heißt, das ist einfach komplett illegal. Da läuft irgendwas, die rot-grüne Regierung hat einfach gesagt, ja, wir sind dabei. So, Enduring Freedom, die Amis erzählen irgendwas von einem Krieg gegen den Terror und wir schicken unsere Leute dahin. Das ist völlig, ist komplett illegal, es ist völlig undemokratisch, es geht überhaupt nicht. Und es bräuchte eine richtige Aufarbeitung. Aus meiner Sicht bräuchte es eine Aufarbeitung des ganzen Afghanistan-Kriegs. Eine Aufarbeitung dessen, wie kann es sein, ohne UNO-Mandat, ohne Bundestagsmandat, dass sowas geht und dass es dann 2010 ein Krieg ist und es ist halt die ganze Zeit ein Krieg, aber dann sehr schlimm wird und wir das so halb bis überhaupt nicht mitkriegen und das Ding immer noch läuft. So, das braucht Aufarbeitung. Und damit man etwas aufarbeiten kann, muss man aber erst darüber aufklären. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, was ich mir wünsche. Aufklärung.
Und dabei, wenn es geht, immer im Herzen bleiben.
Und dabei im Herzen bleiben. Und im Kontakt. In der eigenen Liebe bleiben, in der Selbstermächtigung, dass ich spüre, ich kann hier Sand im Getriebe sein, ich kann hier das denken und fühlen und sagen, was meine Wahrheit ist. Und das können wir auch politisch, das ist auch erlaubt. Und wir müssen es nutzen, bitte. Es ist so, man wird hier nicht umgemäht, weil man sowas sagt wie ich heute und dann bitte lass es uns auch nutzen. So, das heißt, ich bin bei mir und dann brauchst du den Kontakt zum Gegenüber und das Fühlen, was verbindet uns gerade im Kontakt mit jemandem. Und dann kann ich etwas sagen, also, oder etwas verändern. Das ist natürlich immer ganz wichtig und das ist auch im Kern gewaltfrei. Ich glaube, das Universum funktioniert gewaltfrei und Veränderung funktioniert nur gewaltfrei. Es ist immer ein Angebot, es ist immer ein Anheben von Bewusstsein, es geht nur mit Liebe.
Wenn du mit jemandem sprichst und gerne aufklärend wirken möchtest und du merkst, da ist aber kein Kontakt möglich oder der andere ist auf so einer anderen Ebene und lebt in so einer anderen Welt, dass da eigentlich nichts richtig möglich ist, ist dann eine bestimmte Traurigkeit oder Betroffenheit oder denkst du einfach, oh, es gibt ja noch viele andere Menschen, wie ist das für dich dann?
Beides. Ich glaube, es gibt einfach so viele Wege, was zu verändern. Weil ich auch Künstlerin bin. Ich liebe Filme, ich liebe Musik und deswegen gibt es so viele Wege, was zu verändern. Und wenn das in eine Richtung nicht geht, der Baum, der wächst und der hat irgendwie viele Äste und wenn da irgendwie da was im Weg ist und ein anderer Baum, dann wächst er halt anders. Und so geht es so ein bisschen immer mehr dahin, also für mich, dass ich jeden wirklich lasse. Also ich muss nicht jemanden verändern oder irgendwas da, weil derjenige vielleicht einen anderen Weg braucht als jetzt meinen Text. Da muss man sich dann auch mal irgendwie zurücknehmen. Vielleicht muss der ein Konzert von Sarah Lesch hören. Die hat wundervolle Lieder geschrieben, auch zum Thema Frieden. Vielleicht geht er dann dahin und dann geht ihm das Herz auf und irgendwas passiert. Und dann ist das der Weg und nicht meine Geschichte. Und das ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, das zu sehen. Das heißt ja nicht, dass derjenige für immer und ewig das denken wird, sondern der geht halt gerade einen anderen Weg. Und dann kann man es auch loslassen und dahin gehen, wo man wirklich was bewirken kann.
Ja, das ist auch eine Art Achtung und Respekt vor einem Menschen, ne? Ihm das auch zu lassen, was im Moment für ihn stimmig ist und wo er vielleicht nicht anders kann, oder?
Absolut. Das ist Achtung und Respekt vor der freien Entscheidung, vor dem freien Willen und vor der Unterschiedlichkeit. Es ist heute vielleicht jetzt nicht dran. Ich weiß auch nicht, was der heute Vormittag erlebt hat, wenn ich den nachmittags treffe. Vielleicht passt es einfach gerade nicht. Das kann auch sein. Dieses Achtung und Respekt, das ist Liebe. Verbindet mich hier noch was? Wenn das weg ist, dann brauche ich nicht weiterreden, weil wozu? Im menschlichen Kontakt geht es immer um Verbindung. Wenn das gerade wegbricht, dann brauche ich nicht senden. Das würde dann ja gar nicht helfen. Also achte ich drauf, ob das fließt und gehe dahin, wo das fließt.
Ja, für mich ist es schön, jetzt mit dir in Kontakt zu sein. Und aber meine Fragen gehen so langsam zu Ende. Also nochmal die Frage, ist jetzt noch was aufgebrochen bei dir, wo du drüber sprechen möchtest, oder?
Nein, ich glaube, das jetzt gerade wäre für mich auch ein schöner Schluss. Also für mich fühlt es sich eigentlich rund an.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview, für deine Offenheit und ja, vielen Dank.
Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Interview und auch weiterhin viel Erfolg mit dem schönen Projekt JetztTV. Danke.
Danke.